Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen hier in Bern. Immer wieder eine große Freude, bei euch sein zu dürfen in der Bundeshauptstadt. Und dass so viele heute da sind, das ist auch eine große Freude. Die Gemeinde wächst. Eine große Freude. Vor allem, dass wir den Herrn Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland, nennen dürfen, dass wir eine Beziehung haben zum lebendigen Gott. Bevor ich einsteige ins Thema, möchte ich auch noch mal ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Morgenstunde in Bern bei den lieben Freunden und Geschwistern. Danke, dass du selber hier bist und selber durch die Reihen gehst und wie wir es gelesen haben, dein Wort ist Geist und Leben. Und lass es doch geschehen, dass diese Wirkung deines Wortes an unseren Herzen durch den Geist einfach da sein darf. Gib Ohren, die recht hören, gib Augen, die sehen, Herzen, die verstehen, die Acht haben, die das Gehörte dann und Verstandene, das Gesehene, danach in ihrem Leben umsetzen. Und gib auch mir die Gnade, dein Wort in rechter Weise weiterzugeben. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann öffnet bitte Kolosser Kapitel 3, die Verse 12 bis 14. Kolosser Kapitel 3, Vers 12 bis 14. Dort geht es um 5 Kleider für besondere Leute. 5 Kleider für besondere Leute. Ich lese diese Verse. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Mit diesen Worten, so zieht nun an, leitet der Apostel Paulus nicht allgemeine Informationen oder warme Empfehlungen ein, sondern Befehle. Das ist kein Wunschprogramm, das ist Pflicht. So zieht nun an. Mit dem Wort so bezieht sich Paulus auf das, was gesagt wurde. Vorher geht es um das Abtöten von 5 sexuellen Sünden und das fünffache Ablegen von innerer Bosheit. Und nun, nachdem abgezogen wurde, muss angezogen werden. Also ich sag's mal ein bisschen krass, die verfaulten, dreckigen Lumpen der Totenkleider, der Sünde, die besiegt ist am Kreuz, die müssen ersetzt werden durch neue, durch leuchtende Gnaden und Lebenskleider aus der Himmelsgarderobe. Wenn du dir jetzt vielleicht sagst, oh, das ist schwierig, das schaffe ich nicht, dann gibt dir Paulus hier die Antwort und sagt, oh doch, du kannst das. Gott gibt uns nie einen Auftrag, wenn er nicht auch weiß, dass wir das schaffen. Und zwar nicht aus uns, sondern durch den Heiligen Geist, der in unseren Herzen wohnt. Denn sein Befehl geht nicht an irgendjemand, auf die Menschen auf dem Bundesplatz, wo demonstrieren und ich weiß nicht was. Nein, sein Befehl geht an besondere Leute. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. In den ersten Versen von Kapitel 3 wird Menschen, die ihr Vertrauen auf den Herrn Jesus gesetzt haben, ihnen wird gesagt im Vers 1, Ihr, nur ihr seid mit Christus auferweckt. Vers 3, ein köstlicher Vers. Euer Leben, ja welches Leben? Euer Leben. Nein, ganz spezifisch denen, die mit Christus auferweckt sind, gilt dann eben im Vers 3, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Herrlich. Und dann geht's weiter, Vers 4. Ihr, also nur diejenigen, die mit Christus auferweckt sind, deren Leben mit Christus in Gott verborgen ist, die werden mit ihm einmal offenbar werden in Herrlichkeit. Und daran knüpft Paulus an, wenn er nun ergänzt, ihr seid Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. In Christus, Gottes Auserwählter zu sein, ein Heiliger und ein Geliebter. Seht ihr, das kann nur Gott schaffen. Und er bleibt dabei. Er zieht seine Aussage nicht zurück und sagt, oh, mit dem oder mit derjenigen, da habe ich mich wohl vertan. Nein, wer wiedergeboren ist, der ist ein Auserwählter, der ist ein Heiliger und er ist ein Geliebter. Und das für alle Zeit, bis wir beim Herrn sind und mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wir müssen sehen, Auserwählter zu sein, war eigentlich eine exklusive Bezeichnung im Alten Testament für Israel. Wir lesen im 5. Mosebuch, Kapitel 7, Vers 6 bis 8, dass Israel das Gottes auserwählte Volk ist, dass Israel Gottes heiliges Volk ist und dass das Volk Israel Gottes erste Liebe ist. Genau diese drei Aspekte, auserwählt, heilig, geliebt, das galt zuerst einmal Israel. Aber durch ihren Ungehorsam, durch ihren krassen Ungehorsam, dass sie Jesus, den Sohn Gottes, verworfen haben, gingen diese Vorrechte im neuen Zeitalter der Gnade auf alle Nationen über. Aber aufgrund von Römer Kapitel 9 bis 11 wissen wir mit großer Gewissheit von demselben Paulus, dass Israel Zukunft hat und dass Gott sein Volk nicht für immer verstoßen hat. Nein, dass die großartige Zukunft Israels noch bevorsteht. Auch wenn sie zur Zeit so in Frage gestellt wird. Aber seit 2000 Jahren ist jeder, der auf den Ruf Gottes an sein Herz reagiert, indem er sich beugt, indem er sagt, ja, Herr, dein Urteil über mich ist recht, und glaubt und vertraut, und zwar unabhängig von seiner Herkunft, ob Jude oder Grieche, Heide, ob Berner oder Zürcher. Jeder, der glaubt, ist ein Auserwählter Gottes. Und ich darf deshalb sagen, wenn du an den Herrn Jesus Christus gläubig bist, wenn du das Zeugnis des Geistes in deinem Herzen hast, wie das Johannes sagt, oder nein, im Römer 8 heißt es, sein Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Dann darf ich dir sagen, dich hat Gott auserwählt. Großartig. Und die Auswirkungen seiner Macht in uns sind, dass wir ein Heiliger Gottes sind. Heilig hat nichts mit römisch-katholischem Gedanken und Gefühlsgut zu tun, so eine abgehobene Atmosphäre mit Räuchergeschmack und ich weiß nicht was. Heilig bedeutet abgesondert für den Herrn. Hat nichts mit Tohuwabohu und allem Möglichen zu tun, nichts. Abgesondert für ihn. Du bist dein Eigentum. Oder wie der Kolosser das an manchen Stellen betont, du bist in ihm. In ihm hast du Vergebung für deine Sünden, Kolosser 1,14. In ihm bist du auferweckt, Kolosser 2,12. In ihm bist du lebendig gemacht, Kolosser 2,13. In ihm bist du beschnitten, Kolosser 2,11. In ihm wandelst du, Kolosser 2,6. Und, schon daraus eine ungeheuerliche Aussage, in ihm, Kolosser 2, Vers 10, bist du zur Fülle gebracht. Ja, warum? Weil in Christus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig ist und dieser Christus durch seinen Geist in deinem Herzen wohnt. Ich muss sagen, kann man nur anbeten? Deshalb, wenn du in Christus bist, dann sieht Gott nicht mehr dich, sondern er sieht Christus in dir. Er sieht dich allein in deiner Stellung in Christus. Dich hat er errettet, dich hat er geheiligt, für sich abgesondert durch den Herrn Jesus Christus. Deshalb ist deine Errettung sicher. Sie ist absolut sicher, liebe Freunde, weil die Errettung nichts mit mir zu tun hat. Es war sein Werk an mir. George Whitfield hat das einmal so gesagt: Ich bin so froh, dass ich weiß, dass Gott mich nie verstoßen wird. Denn wenn er das tun würde, müsste er es wegen meiner Unwürdigkeit tun. Dies kann aber nie geschehen, weil er mich nie aufgrund meiner Würdigkeit erwählt hat. Ich war gar nie würdig. Römer sagt, wir waren tot, oder Epheser, glaube ich, 2, waren tot in unseren Sünden, liebe Freunde. Das hat nichts mit mir zu tun, die Errettung. Das ist sein Werk an unseren Herzen. Und deshalb, was er getan hat, das nimmt er nicht zurück. Denn seht ihr, im Gegensatz zu uns Menschen ist Gott treu. Treu bedeutet absolut vertrauenswürdig und zuverlässig. Ja, wir Menschen sagen dieses und jenes, meinen es vielleicht im Moment so und dann entwickelt sich es dann doch anders, dass es dann anders rauskommt. Aber nicht bei Gott. Bei ihm gibt es, Jakobus sagt das, kein Wechsel oder ein Schatten, wie wir das hier von Sonne und Bewölkung und allem Möglichen kennen, gibt es bei Gott nicht. Er ist immer derselbe. Seht ihr, er ist immer treu. Er ist nicht ab und zu treu und dann ab und zu, heute nicht. Nein, er ist treu und deshalb bist du sicher in Christus. Und wie gesagt, du bist ein Auserwählter, ein Heiliger und Geliebter. Ist das nicht wunderbar? Ja, du ganz persönlich bist ein anhaltendes Objekt seiner Liebe. Er gab sein Liebstes für dich. Daran werden wir dann gleich anschließend gedenken im Abendmahl. Seinen Sohn. Und seht ihr, er liebte dich gestern, er liebt dich heute und er wird dich in aller Ewigkeit lieben. Ist das nicht frohe Botschaft für eine lieblose Zeit? Als Christ lebst du in einer Liebesbeziehung mit dem Vater und seht ihr, aus diesem Grund ist Sünde so schlimm, weil sie gegen einen unendlich heiligen, gerechten, treuen, liebenden Vater begangen wird. Jede Sünde. Wie sagt es David in Psalm. Vers 6. An dir allein habe ich gesündigt. Da tut der Buße über den schrecklichen Fehltritt mit der Batzeba, mit dem Mord, dem Anschließenden. An dir allein habe ich gesündigt. Ja, die Batzeba war vielleicht nebendran und hat gesagt, okay, aber war da nicht was zwischen uns? Ja klar, aber die erste Sünde richtet sich immer gegen Gott, liebe Freunde. Und deshalb ist schon die kleinste Sünde so fatal, weil sie gegen einen großen Gott gerichtet ist. Und deshalb brauchen wir immer wieder Vergebung. Und der Herr Jesus, das ist einfach so großartig. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Sagt es nochmal. Aller. Ja, was ist mit aller gemeint? Das nicht und das nicht. Und ja, vielleicht hier. Nein. Aller ist einfach alle. Und seht ihr, das Wissen über solch eine Erlösung, über solch eine Vergebung, das gibt uns durch den Heiligen Geist die Motivation und die Kraft, ebenso zu leben, wie er es will. Das habe ich am Anfang gesagt. Diese Befehle, sie gelten uns und wir können sie halten aus diesen Gründen. Oder wie es einmal jemand gesagt hat, weil ihr Königskinder, Prinzen und Prinzessinnen seid, darum zieht euch auch königlich an und benehmt euch so. Das führt zum zweiten Punkt. Kleider für besondere Leute. Zuerst haben wir die besonderen Leute betrachtet und jetzt die Kleider. Diese geistlichen Kleider sind Handlungen, die von uns Selbstverleugnung verlangen, wo wir überwinden müssen, weil der natürliche Mensch genau hier versagt. Der natürliche Mensch, der kann das vielleicht auch sich mal kurz anziehen im übertragenen Sinn, aber es bleibt nicht dabei, der hält nicht lange durch. Auch wir mit den größten Vorsätzen, wir schaffen es nicht. Aber der Heilige Geist in uns, er schafft das. Hab Gott heute Morgen für mich so gelesen. Er, der in euch das Werk angefangen hat, er wird es auch vollenden. Er hat es angefangen. Er trägt dich durch und er wird es vollenden. Ich muss sagen, so groß ist unser Herr Jesus Christus. Als erstes sollen wir anziehen, der Text sagt es, herzliches Erbarmen. Das ist der von Herzen kommende Anteilnahme und inniges Mitleid mit den Schwachheiten und Beschränkungen und Nöten und Leiden der anderen Geschwister. Was lesen wir von dem Herrn Jesus in Matthäus Kapitel 9, Vers 39? Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er empfand Mitleid mit ihnen. Wörtlich, vom Griechischen heißt es, da drehte sich sein Innerstes um. Das ist herzliches Erbarmen. Jesus kam in eine grausame Welt, in der Schwache und Kranke und Verkrüppelte einfach so an den Straßen, an die Mauern gesetzt wurden, um zu betteln. Da gab es keine Pflegeeinrichtungen, wie wir sie kennen, schon gar keine medizinische Versorgung, Keine Fürsorge für Alte. Frauen wurden gering geachtet. Aber mit Jesus kam etwas ganz Neues. In seiner Menschwerdung kam die Barmherzigkeit Gottes zu den Menschen. Liebe Geschwister, und weil dieser Gott in uns wohnt, sollen auch wir gegenüber unserem Nächsten herzliches Erbarmen haben. Zieh es an. Als Nächstes, sagt der Text, sollen wir uns mit Freundlichkeit bekleiden. Dieser Ausdruck, der auch mit Güte übersetzt werden kann, der geht weit über ein freundliches Wort oder eine nette Geste hinaus. Es hat vielmehr den Charakter von helfender Gesinnung, um die Nöte der Nächsten mit guten Taten zu lindern. Es ist tätiges Wohlwollen und helfendes Tun. Es sind genau die Werke, die eben aus herzlichem Erbarmen fließen. Wir sehen auch hier das so in einem bewegenden Beispiel aus Lukas Kapitel 7, Vers 13. Da kam Jesus an einen Trauerzug, an eine Witwe, die ihren einzigen Sohn verloren hat. Wie muss das ein Elend gewesen sein? Und da heißt es so bewegend, Lukas 7, 13, und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und war es das dann? Ein paar schöne, fromme Worte, ein wenig Anteilnahme? Nein, er begegnet dieser mit Freundlichkeit, indem er etwas tat. Natürlich können wir das nicht tun. Aber was in unserer Macht zu stehen vermag, das sollen wir tun. Damals heißt es, und er trat hinzu, rührte den Sarg an. Die Träger aber standen still und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Lieber Bruder, liebe Schwester, wir gehen anschließend ans Abendmahl. Es ist ein Gemeinschaftsmahl. Es ist ein Liebesmahl. Lass die Liebe wirksam sein in unserem Leben, dass deinen anteilnehmenden Worten die entsprechenden Taten folgen. Als Drittes sollen wir Demut anziehen. Nun, im klassischen Griechisch gab es damals kein Wort für Demut. Erstrebenswert waren Stärke, Stolz, Selbstbewusstsein. So, jetzt bin ich jemand, oder? Nichts Neues unter der Sonne, oder? Unsere Facebook-Generation, wo sie präsentiert und mit Instagram und TikTok und ich weiß nicht, was sonst noch Toktik macht. Das ist ja furchtbar. Geht nur um Selbstdarstellung und keine Generation hat so viele psychische Selbstwertprobleme wie die unsere. Man könnte doch meinen, all die Programme und all die Darstellungen und so weiter, boah, das gibt mir ein gutes Gefühl, ich sei mal. Es ist genau das Gegenteil, das wird immer schlimmer. Und wenn sie von ihren Freunden kein Like bekommen, dann kommt die große Krise. Von der griechischen Kultur damals war eine demütige Gesinnung, die wurde unterwürferisch oder kriecherisch betrachtet. Aber seht ihr, darum geht es nicht. Demut bedeutet wörtlich, sich in allem seiner Niedrigkeit bewusst sein, beziehungsweise niedrig von sich selbst denken. Echte Demut ist ein geheiligtes Selbstbewusstsein von dem, was Gott mir geschenkt hat. Und das ist die Abwesenheit von Stolz. Demut hat nichts mit Äußerlichkeiten zu tun oder mit frommem Getue. Nichts. So mancher, der sieht vielleicht super fromm aus. Oh, ja, und ist im Herzen so ein stolzer Mensch. So ein stolzer Mensch. Und liebe Freunde, geht es nicht nach Hause und sagt, ab heute will ich nicht mehr stolz sein. Liebe Freunde, Es ist nicht die Frage, ob ich stolz oder nicht stolz sein, sondern wie viel von diesem Stolz noch übrig bleibt. Das ist Essenz von unserer sündigen Natur. Es war der Stolz, den der höchste Morgenstern, der Satan zum Satan machte. Er wollte sein, ja, sich über Gott erheben. Der Stolz, das bringen wir nicht weg. Aber es ist ein tagtäglicher Entschluss. Ich will niedrig von mir selber denken. Und liebe Freunde, mit solchen Menschen ist man gern zusammen. Die hören einem zu, die fragen nämlich, ja, du hinkst, bist du hingefallen? Oder wie geht's dir? Wie war der letzte Termin beim Arzt? Und. Versteht ihr? Und es gibt so Leute, die kommen zu dir und die schwaffeln dich voll mit frommen Zeugs und du denkst, hallo? Habt ihr alles schon erlebt, oder? Und fromm und, oh, und der Herr und alles. Ja, dann, ja, okay, also wenn der Herr so fest da wäre, dann wäre ein bisschen Nächstenliebe, dass du dir vielleicht mal fragst, du, wie geht's denn dir? Seht ihr, Demut hat viel mit einer realistischen Einschätzung zu tun. Er ist Gott, nicht ich. Er ist der Schöpfer, ich bin Geschöpf. Er hat alles unter Kontrolle, nicht ich. Das heißt, die richtige Stellung einnehmen, das ist eine demütige Haltung. Und andererseits betrifft es eben mein Verhältnis zum Nächsten. Seht ihr, wenn wir alle aus Gnaden erlöst sind, und alle gleichzeitig noch viel Gnade nötig haben, wie kann ich mich da besser halten als ein anderer? Im Gegenteil, weil der andere genauso wertvoll ist wie ich und Christus für diesen genau den gleichen Preis bezahlt hat wie für mich. Deshalb soll ich herzliches Erbarmen und Freundlichkeit ausleben. Und deshalb handle ich dann nach Philipper 2, diese bekannte Stelle. Das ist nicht einfach eine fromme Übung. Nein, aus dieser Herzensgesinnung heraus kommt es eben dann so, wie es hier heißt, Philipper 2, Abvers 3. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Und warum? Ja, weil Christus eben auch so gesinnt war. Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus es auch war, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod. Kreuz. Liebe Freunde, wie würden unsere Beziehungen untereinander aussehen, wenn wir klein von uns und groß vom anderen denken? Viertens, sollen wir uns mit Sanftmut bekleiden. Sanftmut ist eine milde Gesinnung und Selbstbeherrschung. Kraft, Mut und Eifer, wo ja durchaus auch in einem Menschenleben da sein dürfen und sollen, ja, wir sollen hinstehen und das Evangelium mit Freude verkündigen, wir sollen unsere Kräfte einsetzen im Dienst für den Herrn, mutig sein. Aber unter der Kontrolle des Heiligen Geistes sollen sie eingesetzt werden, nicht zur Schaustellung des Fleisches. Seht ihr, Sanftmut ist keine Schwachheit, sondern höchste Selbstbeherrschung im Heiligen Geist. Es bedeutet darauf, dass du auf eigene Rechte verzichtest, und selbst niederträchtige Beleidigungen ruhig und ohne Verdruss hinnimmst. Und zwar nicht deshalb, weil du so ein stoischer Mensch bist und unglaubliche Belastbarkeit und Gelassenheit erweist. Nein, sondern weil du weißt, er hat alles unter Kontrolle und er wird alles zum Besten führen in deinem Leben. Und genau das sehen wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, 23. Diese Gesinnung wird nämlich dort von dem Herrn Jesus auch aufgeführt von Petrus, wo er ihn zitiert, als er geschmäht wurde, als Christus geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht und sagte, ich sag's dir, noch ein Schlag und dann, nein. Als er litt, drohte er nicht, sondern er übergab es dem, der gerecht richtet. Liebe Freunde, es ist interessant, dass Christus nicht sagt, ah, nicht so schlimm, das ist so nicht so schön, aber spielt keine Rolle, diese Ungerechtigkeit. Doch, Ungerechtigkeit bleibt Ungerechtigkeit. Sünde bleibt Sünde. Sie muss gerichtet werden. Und Jesus stellt das hier nämlich fest, als er litt, drohte er nicht, sondern er übergab es dem, der gerecht richtet, nämlich du Vater, du siehst es, du weißt es, du hörst es. Du wirst zum Rechten schauen. Und das gilt auch für dein und für mein Leben. Und seht ihr, diese Haltung von dem Herrn Jesus, die befähigt ihn zu sagen, was in Matthäus 11, 29 steht, wo kein Mensch jemals sagen konnte, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und schließlich ist da noch ein fünftes geistliches Kleidungsstück, das angezogen werden muss, Langmut. Langmut heißt wörtlich lang andauernder Mut oder fern vom Grimm. Es ist die entschlossene Geduld, nicht schnell ärgerlich zu werden, wenn wir grundlos und ungerechtfertigt herausgefordert und beleidigt werden. Es ist der Wille, in der Ruhe zu bleiben, wenn sich auch andere als unbelehrbar erweisen oder so ein bisschen störrisch oder bockig, oder? Oder vielleicht selbstherrlich. Ich glaube, C.S. Lewis hat mal gesagt, es gibt einen super guten Test, wie stolz man ist, nämlich wie sehr man sich über andere aufregt, die stolz sind. Wenn da einer so daherkommt und denkt, was ist das für einer? Du? Ja, okay. Wie sagt man so schön? Was A über B sagt, sagt mehr aus über A als B. Könnt ihr mal zu Hause darüber nachdenken. Es ist die Entscheidung, keine Vergeltung zu üben nach dem Motto, ich sag das jetzt mal, also sorry, aber jetzt ist es zu weit. Nein, halt aus, wenn der Druck zunimmt und die Hitze steigt. Weiser Langmut. Liebe Freunde, nur mit lang anhaltender Geduld, mit Langmut ist es möglich, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut und Sanftmut eben anhaltend auszuleben. Und das hat der Herr Jesus getan. In Demut wusch er ihnen die Füße in Johannes 13. In Sanftmut ertrug er ihre oft so eigenwilligen Äußerungen und Verhaltensweisen. Am Vorabend der Kreuzigung unterhalten sie sich, wer von ihnen der Größte ist. Johannes will Feuer über Ungläubige herabsenden. Und als kleine Kinder zu dem Herrn Jesus kommen, da werden sie nervös, ist aber Abfahrer mit euch. Er hat sie mit Sanftmut ertragen. In Langmut begleitete er einen Judas 3 Jahre lang. 3 Jahre lang. Er wusste von Anfang an, was er für einer war. Kein böses Wort. Nicht mal Hinweis, also weiß dann schon über dich. Nichts. Das ist unser Herr Jesus. Ihr seht, wie sehr wir den Herrn Jesus anziehen müssen. Immer wieder neu, weil uns so viel mangelt. Denn diese fünf Tugenden anzuziehen, diese fünf geistlichen Kleider, bedeutet eigentlich nichts anderes, als den Herrn Jesus anzuziehen. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Sind das auch deine Lieblingskleider? Ja, wir stehen am Sonntag vor dem Spiegel und machen uns schön. Ist wunderbar, meine Frau auch. Ja, eben schöne Kleider und alles, wie es normal ist. Oder zumindest früher noch normal war, dass man schön in den Gottesdienst kommt. Aber liebe Freunde, die geistlichen Kleider, das muss unsere Wahl sein. Jeden Tag, du sollst sie anziehen. Und zwar nicht der andere. Hoffentlich hört er jetzt mal gut zu. Der macht mir immer so Probleme. Ja, der soll das mal anziehen. Nein, der Ort, wo zwischenmenschliche Probleme und Spannungen in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde und in der Gesellschaft gelöst werden. Wisst ihr, wo der ist? Sagst du es richtig? Hier ist der Ort. Hier. In meinem Herzen. Das ist der Ort, wo die Probleme gelöst werden. Nicht so, ich mache mal eine Sitzung, jetzt reden wir mal drüber, mal Aussprache. Ja, das kann durchaus sein. Aber das ist der erste Ort. Und seht ihr, das entnehmen wir aus den nächsten beiden Aufforderungen, Vers 13. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Oh ja, wenn Menschen zusammen sind, dann gibt's manche Beschwerden, dann gibt's Vorwürfe, Missverständnisse und Klagen. Manche berechtigt vielleicht sogar. Viele unberechtigt. Aber seht ihr, es geht gar nicht darum, wer Recht hat. Der mögliche Schuldige wird hier im Text gar nicht erklärt. Wir sollen einfach den anderen ertragen. Der mögliche Schuldige hat es vielleicht nicht mal gemerkt, was er getan hat. Aber ich soll vergeben. Paulus will mit diesen Worten sagen, wenn immer etwas an dich herantritt, beginn bei dir. Der du vielleicht beleidigt oder missachtet oder ungerecht behandelt worden bist, du sollst ertragen und vergeben. Es bedeutet nicht, mit der Vergebung so lange zuzuwarten, bis der andere das endlich einsieht und kommt, sich entschuldigt und bereut. Vergeben wie Christus. Das heißt ja, wir sollen vergeben, wie Christus euch vergeben hat. Vergeben wie Christus bedeutet, sofort. Gibt keine Wartepause. Ja, ich tue es mir noch überlegen. Nein, wenn du zu Christus kommst, er vergibt sofort. Er vergibt vorbehaltlos. Er vergibt gründlich und unendlich großzügig. Ja, wir lesen das so einfach. Wir sollen einander vergeben, wie Christus vergeben hat. Aber liebe Freunde, das, was so einfach tönt, ist das Allerschwerste. All dies vermögen wir nur, wenn unsere tiefste Motivation die Liebe ist. Und sie ist so der Gürtel, der alle Kleider zusammenhält. Vers 14 sagt das. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Die Liebe. Liebe Freunde, zur damaligen Zeit war die Garderobe ja eine andere als heute. Und wenn man nicht stolpern wollte, dann musste man die Kleider etwas hochnehmen oder eben mit einem Gürtel hochbinden. Da konnte man gut und sicher gehen. Und genau das ist es, was hier sagt. Das Band der Vollkommenheit ist die Liebe. Letztendlich ist es nur die Liebe, welche die Gemeinschaft von unterschiedlichsten Menschen erhält. Ohne Liebe werden die erwähnten Tugenden einfach Nettigkeiten sein, die in anhaltend belastende Situationen dann aber auch schnell verschwinden. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes, Römer 13, 10 und in Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist es, was ich am Anfang gesagt habe. Christus in uns. Er vermag das alles zu tun. Wenn wir jetzt dann gleich zum Abendmahl übergehen, willst du dich nicht neu von jeder Lieblosigkeit reinigen lassen? Wollen wir vielleicht nicht als gesamte Gemeinde uns neu entscheiden, uns unter das Wort Gottes zu stellen und überführen zu lassen, ihm Recht zu geben, ihm Raum zu geben und damit und diese fünf Kleider anziehen? Der Herr schenke uns allen das Wollen und das Vollbringen dazu. Amen. Bevor wir übergehen zum Abend, Amen. Lasst uns gemeinsam noch ein Lied singen, das Lied 266. Seligstes Wissen, Jesus ist mein. Wir singen die ersten beiden Strophen, dann erheben wir uns zum Segen des Herrn und singen dann zum Ausklang die letzte Strophe stehen. Und Vater, wo ist ein Heiland größer als er? Wer kann so segnen wie du, Herr, so erfreuen? Vater, wir danken dir für Jesus. Wir danken dir für die Hingabe deines Liebsten, was du hattest an unserer Stelle, damit wir frei ausgehen. Und Herr, wir möchten es dir sagen, von ganzem Herzen, möchten wir dich lieb haben und dir nachfolgen und treu sein. Und so möchten wir uns dir und deiner Gnade anbefehlen. Und wir beten, dass der Gott der Hoffnung, du selbst, uns erfüllst mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass wir überströmen in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir beten, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen. Amen. Wir singen.